Die zweite Folge mit der Zeiss-Gruppe. Wie sieht überhaupt so eine Marketing-Domäne aus? Was machen die mit dem Thema Data? Wie konstruieren sie vor allem die ganze Wertschöpfungskette vom Quellsystem bis hin zum Fachanwender? Das sind alles Themen, die ich mit der lieben Vanessa von der Zeiss-Gruppe heute bespreche.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
In der heutigen Folge spreche ich mit der Vanessa von Zeiss. Wenn ihr also wünscht, viel mehr über Zeiss zu erfahren, hilft es, die erste Folge, die ich mit Zeiss aufgenommen habe, nämlich mit der Laura, zu hören. Weil Vanessa wird, glaube ich, jetzt ein bisschen im Vorgespräch oder im Gespräch annehmen, dass Leute vielleicht schon ein bisschen mehr über Zeiss wissen. Und wir knüpfen an einen Punkt an, wo vielleicht dann eben Laura aufgehört hat. Zeiss ist ja nicht so klein, sondern relativ groß. Und von daher hat es einen Umfang zwecks Data, was es total spannend ist, aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Hi Vanessa.
Hi Jonas, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sehr, sehr gerne. Vanessa, damit die Hörer und Hörerinnen überhaupt wissen, wer mir hier gegenüber sitzt und welche Stimme sie hier hören dürfen, außer meine, stell dich doch mal bitte kurz vor, wer du bist, was du machst. Und hatte ich ja gerade so im Vorgespräch schon gesagt, vielleicht sagst du nochmal, wie du im Zeiss-Konstrukt verankert bist, damit wir so ein bisschen wissen, aus welchem Blickwinkel du zum Thema Data sprichst.
Genau, also mein Name ist Vanessa. Ich arbeite seit 2,5 Jahren bei Zeiss. Das war auch mein Berufseinstieg. Ich sitze bei uns in der Konzernzentrale in Oberkochen in der Nähe von Stuttgart und arbeite dort für Zeiss Digital Partners. Also wir sind eine Einheit innerhalb von Zeiss, die Digitalisierungsprojekte begleitet. Und ich arbeite in dem sogenannten Nachbarteam von Laura, mit der du quasi schon gesprochen hast, und bin da zuständig für die Marketing Data Landing Zone. Das heißt, wir sind in einer Data Landing Zone. Was eine Data Landing Zone ist, hat Laura ja schon erklärt. Also wir sind quasi ein Domänenteam, das sich mit den Marketingdaten beschäftigt.
Ja, vielleicht genau vorstellen kann man sich das, dass es in einem zentralen Punkt eben die Daten zusammenlaufen und dann wieder weitergegeben werden. Und ihr seid eben dann das Team oder verantwortet die Daten, die in Richtung Marketing laufen. Das ist ganz spannend, weil ihr natürlich im Vergleich zu den Schwester- oder Brüderteams, je nachdem, wie man es nennt, euch rein um die Marketingdaten kümmert, richtig?
Also wir haben ja drei Arten von Data Landing Zones in unserem Data Mesh Konzept. Die Source Aligned Data Landing Zones, die sehr nah am Source System sind. Das ist so wie unsere Data Landing Zone, die wir hier betreuen. Also wir sind sehr nah an den Marketing Tools direkt angebunden und orientieren uns auch vom Datenmodell her und von den Daten her auch sehr am Source System. Und dann gibt's noch diese hybriden Data Landing Zones, die sind zwischen dem Konsumenten und den Source Systems bisschen veranlagt. Und dann gibt's auch noch die Consumer Aligned Data Landing Zones, die sehr kundenorientiert dann sind, wo dann auch schon viele verschiedene Quellsysteme auch reinkommen können, weil es eben so die Kundenbedarfe das so brauchen. In unserem Fall sind wir eben Source Aligned, also wir sind sehr nah am Marketing Tool direkt dran. Und unsere Kunden können dann selbstständig ihre Daten wieder mit anderen Domänen verknüpfen.
Weil du Kunden sagst, um das auch nochmal einzuordnen, Kunden sind ja bei euch nicht die Endkunden, die greifen ja nicht auf die Daten zu, sondern Kunden sind bei euch die Kollegen und Kolleginnen innerhalb von der Zeiss-Gruppe.
Genau, richtig. Also wir können Kunden sagen oder wir sehen uns eigentlich eher so als Partner, aber
Ja. Ich finde es ganz smart und muss ein bisschen schmunzeln, dass ihr Kunden sagt oder Partner sagt, weil das zeigt eigentlich auch, welchen Anspruch ihr an dem Service habt, den ihr dann den Leuten geben wollt, die eben eure Daten nehmen.
Genau, also wir sagen auch selbst, dass wir sehr kundenorientiert arbeiten, weil wir wollen natürlich unseren internen Kunden das bestmögliche Erlebnis liefern. Und das ist in dem Fall eben, dass sie den besten Zugriff auf die Daten haben, die sie brauchen.
Ja. Wenn wir, damit die Leute das nochmal ein bisschen mehr einsortieren können, das heißt, die, wenn Daten oder Reportings aus dem Marketing-System benötigt werden, dann gehen die Fachanwender eben nicht auf das Tool selbst zu, sondern gucken, dass sie mit eurem Team sprechen, um die jeweiligen relevanten Reportings oder Daten zu bekommen, richtig? Weil ihr so eine Art, kann man Governance Layer, also ihr achtet darauf, dass die Daten richtig gezogen werden oder richtig bereitgestellt werden oder auch die richtige Frage beantwortet wird.
Ja, also es gibt da ganz unterschiedliche Anwendungsfälle.
Ja.
In der Regel, wenn irgendjemand Daten aus dem System braucht, die er sich nicht abschreiben möchte, dann muss er in irgendeiner Art und Weise, kommt er nicht an uns vorbei. Also die Kunden, die auf die Marketingdaten zugreifen wollen, in einem größeren Umfang, der nicht manuell kopiert werden kann, die werden die Daten über uns abgreifen, weil wir diese Daten, wir geben die auch in einem relativ Rohzustand raus für Personen innerhalb der Zeiss-Gruppe, die da ein großes Datenverständnis haben, die sich sehr gut damit auskennen. Und wir geben Daten aber auch in einer weiter aufbereiteten Form aus, sogar vielleicht am Ende schon in Form eines Dashboards, so dass dann auch Kunden mit einer geringeren Data Literacy auf ihre Daten zugreifen können in einer aufbereiteten Form. Aber rein aus technischer Sicht ist es den meisten Usern innerhalb von Zeiss gar nicht möglich, dass sie anders auf die Daten kommen.
Über euch. Also über euch. Ja. Ja. Das ist natürlich, man muss es, glaube ich, immer einordnen im Konstrukt, wie der Zeiss-Gruppe, die natürlich verhältnismäßig größer ist, wie andere Firmen, natürlich nochmal eine ganz andere Art und Weise, wie man sowas konstruieren kann, weil in einem Mittelständler oder in einem Startup würde man so ein Konstrukt, glaube ich, nie aufbauen. Bei euch hat es den Vorteil, dass ihr eben so auch Governance über die gesamte Gruppe aufbauen könnt.
Genau, also gerade Marketingdaten sind ja schon sehr schützenswerte Daten, also Daten, wo wir schon eine Kontrolle drüber haben möchten und müssen, wer darauf Zugriff hat. Und in einem kleineren Unternehmen lässt sich das ja relativ einfach regeln. Personen, die Zugriff auf das System haben, die können natürlich auch Zugriff auf die Daten haben. In unserem Fall ist es dann aber auch so, dass User, die vielleicht gar keinen Zugriff auf das Source-System haben, trotzdem Zugriff auf die Daten brauchen.
Ja.
Und hier legen wir dann eben, wie du sagst, so einen Governance-Layer drüber, um nochmal das durchlaufen zu lassen. Also um nochmal sicherzustellen, dass jeder nur das sehen kann, was er sehen sollte, aber jeder das sehen kann, was er auch sehen muss.
Ja, verstanden. Ich glaube, da kann man jetzt theoretisch in zwei Richtungen abbiegen und das darfst du gerne sagen, wo man hin will. Das ist einmal so ein bisschen, wie ist die Teamstruktur und das Datenverständnis dafür? Also wen braucht man eigentlich bei euch, um das sozusagen aufzubauen? Und der spannende Punkt ist ja sozusagen, wie sind die Produkte und die Prozesse, die ihr habt? Ne? Also jetzt haben wir ja gerade gesagt, also welche, was sind eure Aufgaben, wie muss man das im Gesamtkonstrukt machen? Und jetzt darfst du so ein bisschen entscheiden, wann ist das spannend sozusagen. Also mich interessiert es total. Teamstruktur, wer, wie arbeitet ihr? Und auf der anderen Seite, was stellt ihr dann konkret zur Verfügung?
Ja, also es sind beides super spannende Themen, wo ich dir beide, zu beiden Teilen auch sehr viel erzählen kann.
Ja.
Aber ich fange vielleicht einfach mal an mit der Teamstruktur, weil das ist für mich was ich auch super interessant finde, weil ich arbeite ja schon in dem technischen Feld, komme selber aber aus der Betriebswirtschaft. Und ich arbeite auch mit beiden Feldern zusammen. Also wir arbeiten mit unserer internen IT sehr eng zusammen, wo es dann wirklich um reine Systemadministration geht und aber auch mit den Business Admins, also die Leute, die die Prozesse von vorne bis hinten durchkennen. Und wir sind da ein bisschen so ein Verbindungsglied. Also in unserem Team verknüpfen wir diese beiden Welten miteinander aus einer Datenperspektive. Und dafür müssen wir ja alle ein bisschen breiter aufgestellt sein, weil wir müssen die technischen Seiten kennen und können die ganzen Implikationen von hier in beide Richtungen weitergeben können und dann auch bei der Prozessformulierung, aber auch beim Reporting dann in richtigen Punkten auch intervenieren, wenn zum Beispiel Dinge im System gar nicht möglich sind oder Dinge aus einem Prozess sind, aus Datenperspektive keinen Sinn machen. Und da dürfen wir ein sehr breit aufgestelltes Team sein, was auch ganz bunt durchgemischt ist, damit man einfach alle Fälle, die so auftreten können, auch abdecken kann.
Ja, wie viel Mitarbeiter muss man sich oder Mitarbeiterin muss man sich bei euch vorstellen?
Ja, also in dem Domänenteam, in dem ich arbeite, sind wir zu fünft.
Ja.
Und wir sind aber in der Teamstruktur, haben wir noch eine weitere Domäne oder eine weitere Data Landing Zone,
ja.
Die Sales and Service Data Landing Zone. Die befasst sich dann eben noch mit einem anderen Aspekt und deswegen sind wir das Team Customer Intelligence. Also ja. Zusammen bringen wir eben dann alles, was um den Kunden herum gebaut ist, zusammen. Das sind wir dann eine bisschen größere Gruppe, aber jetzt bei uns sind wir dann zu fünft quasi, die Marketingdaten betreuen.
Ja, wenn man so ein bisschen überlegen würde und die klassischen Berufe im Data-Bereich sich anschaut, sowas wie Engineer, Data Analyst, Data Scientist, vielleicht auch so noch weiter weg, so ein bisschen Business Analyst, dann würde ich verstehen, dass ein Data Engineer eher bei euch vor der Landing Zone ist, also die Daten für die Landing Zone bereitstellt.
Nee, oder der Data Engineer. Genau, der Data Engineer sitzt bei uns in der Data Landing Zone.
Okay. Also verantwortet auch die gesamte Kette von Quellsystem zu zentralen System zu Modellierung mit euch zusammen.
Genau, ja. Wir müssen da auch sehr eng zusammenarbeiten. Also es ist auch ganz wichtig, dass wir da tatsächlich dann die ganzen Themen direkt miteinander besprechen können. Also es ist sehr wichtig, dass wir da in einem Team sitzen, weil die ganze, also von der Anbindung ans Quellsystem, die ganze Transformation soll ja schon darauf ausgelegt sein, dass wir die Daten am Ende richtig analysieren können. Deswegen sitzt der Data Engineer bei uns mit im Team. Wir sind im Team eigentlich nur Data Engineers und Analysten. Und dann haben wir noch einen Data Landing Zone Lead.
Verstanden. Wenn man sich so ein bisschen anschaut, und ich glaube, ich mag das ja gerne an Prozessen abbilden. Stell dir vor, Zeiss hätte jetzt ein neues Marketing-Tool vielleicht eingeführt, was benötigt wird. Gibt es da die Möglichkeit, also nimm uns mal mit, wie dieser Prozess ist, bis hin, dass es eure Kunden in Anführungsstrichen dann sehen würde.
Also wir sind ja nicht direkt zuständig für das Source-System, sondern wir sind nur zuständig dafür, wie diese Daten dann zu unseren Kunden kommen. Das heißt, wenn wir ein neues Marketing-Tool einführen würden, dann würden wir uns erstmal darum kümmern, dass wir uns an das Marketing-Tool anbinden können und die zentrale Frage klären, was wollen wir mit diesem Marketing-Tool eigentlich machen.
Also, das hat aber ja theoretisch jemand anders geklärt, oder? Also es hat ja eine andere Fachabteilung das Marketing-Tool sich geholt, hat es entschieden und würde sich dann melden und sagen, hey, wir lösen jetzt A mit B ab oder es kommt nochmal ein weiteres Tool mit dazu. Und wir vermuten, dass da viel Reporting drauf ist oder weitere Daten mit. Ihr seid die Fachabteilung dafür, hier ist Tool X und dann würdet ihr euch mit den Fachabteilungen zusammensetzen und die Anforderungen aufnehmen, oder?
Genau.
Ja.
Also wir würden dann in die unterschiedlichen Segmente gehen, in die unterschiedlichen Usergruppen von diesem Tool und mit denen sprechen. In der Regel kommen die eher auf uns zu, weil sie sagen, hey, wir haben
hier ein neues Tool,
wir hätten gerne die Daten dazu.
Ja.
Und dann gehen wir da in Requirements Engineering, sprechen mit denen durch, was genau, also welche Daten braucht ihr, wie ist das Datenmodell im Source-System aufgebaut, wie hättet ihr das gerne in eurem Reporting, was genau wollt ihr anschauen. Welche KPIs braucht ihr dafür? Welche anderen Datenquellen wollt ihr damit potenziell verknüpfen? Und dann bauen wir das auf in einer Art und Weise, so dass das dann am Ende auch hochskaliert werden kann, also von einem einzelnen Use Case, von einem Segment vielleicht auf alle anderen, die das auch benutzen wollen.
Spannend. Das heißt, ihr seid eigentlich das Bindemitglied zu Quellsystem und Fachabteilung, bereitet die Daten auf und dadurch, dass es ein ich überlege gerade, weil es ein Data Mesh Konzept ist, ist es aber was Besonderes, weil das schon eher zentral, weil ihr das zentral macht, ne? Es ist keine typische Data Mesh Konstruktion, dass dann die Fachabteilung extrem viel weitermacht, sondern ihr seid schon in der zentralen Funktion, die Sachen zur Verfügung stellt.
Das kommt sehr stark drauf an, was für Use Cases wir haben. Wir arbeiten mit Fachabteilungen zusammen, die haben eigene Data Scientists.
Ja.
Und da legen wir dann tatsächlich nur so wie eine Art Governance Layer drüber. Also sorgen dafür, dass die Daten richtig anonymisiert sind zum Beispiel.
Ja.
Und dann können die ihre Data Science darauf anwenden, in ihren eigenen Ressourcen, wie sie möchten. Und wenn die Data Literacy aber auf der anderen Seite nicht so hoch ist in den Fachabteilungen oder die auch einfach nicht die Ressourcen haben, dann gehen wir den Weg quasi weiter und stellen am Ende auch eigene Reports und eigene Analysen zur Verfügung, die dann zentral auch bereitgestellt werden können für andere Segmente. Wenn aber einzelne Segmente, einzelne Datenteams, die da super viel Erfahrung haben und super weit schon sind, ihre eigenen Analysen darauf aufbauen, dann bilden wir eigentlich nur den Kommunikationshub, wo sich die einzelnen Teams auch wieder treffen können und teilen können, woran sie gerade arbeiten, was sie dort machen, so dass wir das dann auch mit anderen Usergruppen teilen können.
Ja, ich finde es immer faszinierend, weil man muss sich das vorstellen, dass ihr seid eine zentrale Einheit, aber dass Zeiss ja eben so groß ist und die Datennutzung so multiplizieren will oder muss, dass es eben dieses Team benötigt, was sogar eigentlich nur für einen Teil der Daten zur Verfügung steht, wo dann eben, wie du sagst, Literacy-Aufgaben über Schulungen, gemeinsam wieder zusammenkommen, Community-Konstrukte, das zeigt eigentlich, dass wenn man das Thema wirklich in die Breite und in ganz, ganz großen Unternehmen aufbaut, so war ja auch die Idee hinter Data Mesh, dass du natürlich schon dieses auf der einen Seite viel Freiheit auf der Fachabteilung brauchst, aber auf der anderen Seite auch teilweise Governance, um das Thema zu skalieren. Weil, jetzt kommt der spannende Punkt, die Verantwortung der Datenqualität liegt ja dann eher auf eurer Seite? Fragezeichen? Oder also, wo liegt sie? Weil, wenn du sagst, teilweise anonymisieren, werdet ihr auch teilweise ja Rohdaten höchstwahrscheinlich an gewisse Fachabteilungen, die reif genug sind, damit zu arbeiten, zur Verfügung zu stellen. Und dann hast du wieder ein Quellsystem, also das ist der Quellsystem-Owner, euch und eine reife Abteilung. Wer macht was?
Genau, also ich sehe das persönlich so, dass die Datenqualität da anfängt, wo die Daten irgendwie ins System reinkommen. Deswegen, Datenqualität ist etwas, an dem jeder arbeiten muss. Also jeder ist dran beteiligt. Und wenn wir als Analytics-Team die Daten irgendwie qualitativ aufbereiten in einer Art und Weise, dass Daten, die vielleicht, sag ich mal, nicht so schön sind, in einem Reporting nicht mehr abgebildet werden, dann würden wir die Datenqualität ja verschleiern. Deswegen, ja, wir spielen eine große Rolle, was Datenqualität angeht, weil wir darauf aufmerksam machen, wo die Datenqualitätsprobleme liegen. Wenn wir das abbilden, darstellen und weitergeben, weil es viele Sachen, die sehen wir von zentraler Stelle viel leichter und viel schneller als einzelne Segmente, die nur Teile von den Daten sehen.
Und ihr arbeitet das heißt, ja auch viel öfters damit, ne? Im Vergleich zu den anderen.
Genau, wir sehen die Daten jeden Tag, uns fällt es auch viel schneller auf, wenn irgendwas sich ändert und wir können dann eben darauf aufmerksam machen. Und was wir dann tun, ist, wir unterstützen die Verbesserung der Datenqualität im Quellsystem. Wir weisen darauf hin, zum Beispiel hier ist ein Datenqualitätsproblem in einem der Felder, dann können wir zusammen mit den Systemadministratoren uns anschauen, wo kommt dieses Problem eigentlich her? Ist es jemand, der manuell den Prozess falsch macht? Ist es ein Synchronisationsprozess mit einem anderen System? Und dann verbessern wir die Datenqualität im Quellsystem. Dadurch verbessern sich natürlich dann auch die Daten im Report. Aber wir wollen in unseren Reports, die wir bereitstellen, in unseren Daten, die wir bereitstellen, keine manuelle Verbesserung der Datenqualität machen, weil dadurch würden wir es ja einfach nur verstecken, dass die Probleme da sind.
Verstanden. Und Datenqualitätsproblem müsste man ja theoretisch nochmal zerlegen. Manche Sachen sind ja gewollt oder sind eben über die Jahre hinweg schlecht gepflegt. Das ist sozusagen klar. Man weist darauf hin, man kann irgendwie, weil ein Feld nicht ordentlich gepflegt wird, das mit einem anderen Feld validieren. Das muss man sozusagen, also die Tipps und Tricks muss man kennen oder auf der anderen Seite muss man auch einfach wissen, mit welchen man arbeiten kann und mit welchen eben dann auch nicht. Ja, ein spannender Punkt. Glaubst du, dass, und ich weiß nicht, wie sehr ich jetzt hier, weil es ja auch dein erster Job ist, hast du mal dich mit anderen ausgetauscht, wie deine Wahrnehmung ist zu dem Konstrukt, was ihr aufgebaut habt, versus vielleicht Leuten, die du sonst im Data-Bereich kennengelernt hast, was für Herausforderungen die haben?
Ja, also spannende Frage. Ich mache gerade noch nebenher einen berufsbegleitenden Master im Data Science und Business Analytics, also in einem relativ passenden Feld. Und da tauscht man sich natürlich sehr viel auch aus. Dadurch, dass es berufsbegleitend sind, arbeiten wir alle nebenher. Die einen schon mehr in dem Bereich, die anderen noch weniger. Und da bekommt man natürlich viel mit, wie es auch bei den anderen so läuft. Und da sehe ich schon, dass wir in vieler Hinsicht sehr weit sind, was das ganze Thema angeht. Und dass es schon auch ein Privileg ist, dass es Berufe wie meinen gibt, weil ich unglaublich viel in diesem neuen Feld machen kann und ausprobieren kann, was in anderen Unternehmen noch gar nicht gibt. Ich denke, dass wir an dem ganzen Konzept auch noch ein bisschen feilen. Wir haben es jetzt gerade erst eingeführt und es gibt schon noch die ein oder andere Stelle, an der man was verbessern könnte. Und wir müssen da immer einen pragmatischen Ansatz finden, was auch funktionieren kann und ein bisschen die Theorie mit der Praxis einfach verknüpfen. Ich denke aber schon, dass das Data Mesh ein sehr gutes Konzept ist und dass wir damit auch sehr weit kommen.
Ja, ich glaube, alles andere Konstrukte würden bei eurer Größe auch gar nicht funktionieren. Mir zielte eher so ein bisschen hin zu, im Allgemeinen versteht man, dass wenn Prozesse oder so große Konstrukte aufgebaut werden, dass man so das Gefühl hat, dass das vielleicht länger braucht oder zu mehr Abstimmungen benötigt. Aber jetzt auch einmal im Gespräch mit Laura und mit euch seid ihr natürlich auch dafür da, um zu skalieren. Und es wirkt schon so, dass dieses Konstrukt, was man aufgebaut hat, also man kann alles immer verbessern, in die richtige Richtung geht, um eben zu gewährleisten, dass man es für so ein Großkonstrukt eben auch bestehen hatte.
Ja, das ist ein lustiges Thema. Wenn ich im Bekanntenkreis erzähle, was ich eigentlich so mache, dann scheint es schon manchmal so ein bisschen, okay, also ich wusste jetzt nicht, dass man dafür einen Job braucht.
Ja.
Aber wenn man sich mal anschaut, also bei einer Unternehmensgröße, wie wir sie haben hier bei Zeiss, wie viele Menschen jeden Tag daran arbeiten, solche Reports aufzubereiten, dann kann sich das auf jeden Fall lohnen. Und dann lohnt sich das auch, wenn es zentralisiert wird, so dass nicht 400 Leute in verschiedensten Marketing-Teams diese Daten einzeln aufbereiten müssen und sich mit den gleichen Problemen beschäftigen müssen, dass man das zentralisiert und eine Person oder vielleicht zwei, drei Personen da von einer Richtung aus draufschauen und diese Probleme für die anderen 400 Leute schon mal vorab lösen.
Ja, ich glaube, das hast du gut gesagt, dieses umso größer und umso mehr man versucht, das in großen Unternehmen zu etablieren. Also es hat mich letztens jemand gefragt gehabt. In meinem Podcast habe ich vor 4 oder 5 Jahren, als ich angefangen habe, war der Running Gag zu sagen, Achtung, du holst dir Data Scientisten rein oder Scientistinnen und hast noch keine Data Engineers. Jetzt sprechen wir mit dir zum Beispiel über ein Konstrukt, dass wir klar sagen, wie groß und in welchem Umfang wird eigentlich Data schon eingeführt und skaliert. Also die Reise dazu ist natürlich bei euch schon vor Jahren gestartet worden, aber man sieht, wie reif Unternehmen geworden sind und in welchem Umfang und in welcher Größe Data genutzt wird und welche Spezialaufgaben man dann braucht oder welche Personen eigentlich benötigt werden. Und wie du sagst, wenn man bei mir auch im engen Freundeskreis oder mein bester Freund und Trauzeuge arbeitet eher in einem sehr kleinen Unternehmen, vor allem im Vergleich zu Zeiss oder einem anderen Unternehmen, und da sind natürlich eher Generalisten. Also simples Beispiel wie Einkaufsrechnung kommt rein, das wird alles von einer Person verbucht und höchstwahrscheinlich dann auch ausgezahlt. Und das ganze Konstrukt liegt bei einem, wo in großen Konzernen das eben über mehrere Abteilungen läuft. Es muss erst überhaupt der Lieferant angelegt werden, dann muss ein Angebot angefordert werden, dann muss es irgendwie vergleicht werden, dann muss es wieder nachgefasst werden, dann muss es freigegeben werden, Waren gebucht werden. Das ist ja ein Riesenprozess. Es ist spannend natürlich, in welche Richtung es geht.
Ja. Ich habe vorher auch in einem kleineren Unternehmen studiert, ein duales Studium gemacht und da auch die Prozesse in einem kleineren Unternehmen so kennengelernt und auch dort damals schon mit den ganzen Daten auch gearbeitet, dort dann eben in der Controlling-Abteilung Und es ist natürlich eine ganz andere Ebene in so einem großen Konzern.
Ja.
Also muss man in einem kleineren Unternehmen auch komplett anders aufbauen.
Eine persönliche Frage und dann stresse ich dich mit dem Thema nicht mehr. Glaubst du, es ist sinnvoller, in einem großen Konzern zu starten und eher eine Expertise für ein gewisses Thema sehr gut zu lernen? Oder macht es eher Sinn, als Generalist zu starten? Oder gibt's, und dritte Möglichkeit ist ja, es gibt für beides Vor- und Nachteile, man muss es selber entscheiden.
Ja, ich muss leider sagen, dritte Möglichkeit.
Ja.
Ich habe quasi gestartet, ich habe Unternehmen in einem kleineren Umfang kennengelernt, also 500 Mitarbeiter, wo jeder jeden kennt, und bin dann in einen großen Konzern gewechselt. Aber es gibt ja nach oben hin da auch noch keine Grenzen, also es ist jetzt ja noch kein Riesenkonzern bei Zeiss. Und ich denke, es hat beides auf jeden Fall Vor- und Nachteile. Und ich finde auf jeden Fall, dass es sehr bereichernd ist, wenn man beides kennt.
Ja.
Aber womit man jetzt starten sollte, Präferenz. Ja.
Persönliche Referenz, verstehe ich. Wir haben vorhin über das gesprochen, was ihr so ein bisschen zur Verfügung steht. Und da waren auf der einen Seite haben wir sehr über, lass es mich eher unter dem Thema Rohdaten, Konstrukte zu, wie arbeiten andere weiter. Was aber eine andere Skalierungsmöglichkeiten sind Datenprodukte. Also über Datenprodukte zu sprechen. Habt ihr zur Skalierung auch Datenprodukte entwickelt? Und wenn ja, was verstehst du unter einem Datenprodukt und was sind die Datenprodukte, um so ein bisschen mal noch die anderen Möglichkeiten zu sehen?
Ja, also wir behandeln tatsächlich alle Daten, die bei uns irgendwie die Data Landing Zone verlassen, als Datenprodukte in unterschiedlichen Formaten. Also das kann dann sein, dass es eine Tabelle ist, die konsumiert wird. Das kann sein, dass es ein Dashboard ist, das konsumiert ist. Und es kann sein, dass es einfach nur ein Zugriff auf bestimmte Data Frames ist.
Ja.
Und die behandeln wir tatsächlich als Produkte mit einem kompletten Prozess dahinter. Also bei uns wird jede Anfrage geprüft, ist die valide, darf diese Person diesen Zugriff haben und dann müssen die auch quasi zustimmen, dass sie wissen, wie sie mit diesen Daten umzugehen haben. Dann gehört dann auch ein ganzer Maintenance-Prozess dazu. Wenn wir die Daten aufbereiten, da kann ja auch mal was schieflaufen. Wer kümmert sich um was und bis wann müssen Bugs gefixt werden zum Beispiel. Alle Daten, die unsere Data Landing Zone verlassen, werden wie Produkte behandelt. Und dafür gibt es dann einen Operations-Modus und es gibt einen Maintenance-Plan und so weiter. Also wir müssen ja schon wissen, wer ist für was zuständig, weil das sind ja Sachen, die jeden Tag aktualisiert werden müssen. Das sind Sachen, die regelmäßig auch geupdatet werden müssen, weil sich vielleicht im Source-System was geändert hat und so weiter. Und dass da ein Kommunikationsflow da ist und dass diese Datenprodukte auch immer auf dem richtigen Stand sind. Deswegen wird es bei uns als Datenprodukt behandelt.
Fair, unter dem Gesichtspunkt habe ich noch gar nicht verstanden, dass ihr eigentlich auch SLAs auf oder wie du sagst, Maintenance-Konstrukte aufbaut, auch für Rohdaten, dass ihr auch das als was heißt Rohdaten? Auch für die reine Datenbereitstellung. Also die meisten verstehen, ich habe immer das Gefühl, die meisten verstehen unter einem Datenprodukt, du baust einen Dashboard auf, du baust vielleicht einen Forecast-Algorithmus auf. Also du bringst die Daten eigentlich schon mit dem Mehrwert mit. Aber du hast vollkommen recht, eigentlich musst du es ja auf der anderen Seite auch nochmal sehen und zu sagen, auch die Bereitstellung von teilmodellierten Daten sind ja ein Datenprodukt, was weiterverarbeitet werden kann.
Genau, also bei uns ist es dann auch so, ich sage jetzt mal, der Normalfall sind schon Dashboards. Also das ist schon der Regelfall.
Ja.
Oder Datensets, die in Dashboards reinkommen und dann von anderen Domain-Teams noch modelliert werden. Aber auch hier ist es ja relevant, dass eine Verantwortlichkeit geregelt ist. Also dass Datenprodukte jeden Tag oder in Realtime aktualisiert werden. Und dafür muss jemand zuständig sein und darum muss sich auch jemand kümmern. Deshalb geben wir das als Datenprodukte raus, auch wenn am Ende das tatsächliche Produkt vielleicht noch einen Schritt weiter geht. Aber bei uns, unsere Maintenance hört dann eben an dem Punkt auf, wo der Kunde weitermachen möchte, egal was er dann damit macht.
Ja,
wenn man sich das ganz pragmatisch überlegt, es geht halt an dem Punkt, bis eine Person eine Entscheidung auf Basis dieser Daten trifft. Und wenn das jetzt ein Marketingmanager ist, der eine neue Strategie für Kampagnen entwickelt, dann braucht er seine Daten genauso wie jede andere Person, die ihre Entscheidungen trifft. Und, Und wenn die Daten in dem Moment nicht da sind, dann muss sich irgendjemand darum kümmern, dass die Daten.
Genau, meine Frage war hinweg, wenn die Person das auf Rohdaten macht, auch dann muss es zur Verfügung gestellt werden, aber da denkst du, oder ich habe mich jetzt auch gerade dabei wieder erwischt, dass ich gerade nicht daran gedacht habe, dass auch das, diese Bereitstellung theoretisch ein Datenprodukt ist. Also ich habe in einer Folge mal mit Tim darüber diskutiert, was ist eigentlich ein Datenprodukt und wie schärft sich das ab, ja. Und du hast vollkommen recht, dass wenn man es simpel macht, kann man sagen, auf dessen Basis wird was entschieden oder die werden weiterverarbeitet. Und wenn es nur eine Zeile ist, die immer zur Verfügung gestellt wird oder ein Wert im gesamten Monat, auch das ist theoretisch ein Datenprodukt, auch in kleiner Form. Oder ich weiß nicht, ob man das Datenprodukt nennt.
Ja, also wir bewegen uns ja schon ein bisschen größeren Umfang. Also
ja.
Mit einer Zelle habe ich bisher noch nicht rausgegeben. Ja. Aber grundsätzlich hast du ja schon recht oder stimmt dir schon zu. Also ist jetzt nicht so, dass wir Daten roh ausgeben. Also vielleicht habe ich mich da unklar ausgedrückt. Also ganz roh kommen die nie raus. Aber so, dass der End-User vielleicht das Gleiche sieht, wie er es im Source-System sieht, das ist noch relativ roh. Also nicht in Form eines Dashboards, dass er sie bekommt. Aber in der Regel ist ja dann die Person, die die Entscheidung trifft, ganz am Ende von einem Datenprodukt. Und wenn wir da ein Datenset dafür bereitstellen, für eine Visualisierung, die am Ende irgendwo da ist, anhand derer eine Entscheidung getroffen wird, dann hört unsere Verantwortlichkeit für dieses innerhalb dieses Datenprodukts dann am Ende unserer Data Landing Zone auf.
Vanessa, jetzt haben wir gerade viel über das Thema gesprochen, Engineering, aber wenn ich jetzt verstehe und Bereitstellung, wenn ich aber verstehe und auch deine Aufgabe verstehe, seid ihr ja vom Berufsbild und vom Titel eher Analysten. Was wäre und wie wäre eure Aufgabe als Analysten im Team im Vergleich zum Data Engineer? Also was macht ihr dann als Analysten mit den Daten noch zentral?
Ja, also wir schauen uns zum einen natürlich an, wie bekommen wir die Daten so aus dem Quellsystem raus, wie unsere Kunden sie brauchen. Wir schauen uns aber auch nochmal explizit die Datenqualität an. Also finden wir hier irgendwelche Auffälligkeiten oder irgendwelche Daten, die so eigentlich nicht sein sollten. Dann können wir das in Business-Richtung tragen und auch mit denen gemeinsam dann an Prozessen arbeiten, um die Datenqualität im Quellsystem zu verbessern. Also so haben wir zum Beispiel das Deduplizieren von Records, die mehrfach im System sind, implementiert. Aber auch wenn es um Migrationen von einem System in ein anderes System geht, können wir einfach durch die Daten, die wir in unserer Data Landing Zone haben, hier die Datenqualität im Quellsystem verbessern, weil man bei uns viel besser nachvollziehen kann, wie sich Daten auch geändert haben im Verlauf der Zeit, was man im Quellsystem gar nicht mehr sehen kann.
Das heißt, das ist die Governance-Schicht oder die Qualitätsschicht, die du vorhin angesprochen hast, die ihr sozusagen mit drüberlegt. Ist die dann vor der Bereitstellung an die Fachabteilung in jeglicher Art und Weise?
Nicht direkt. Also es gibt Datenprodukte, da filtern wir tatsächlich dann Datenqualitätsprobleme raus, wenn sie bewusst sind. Aber bevor irgendetwas rausgegeben wird, prüfen wir das schon einmal, ob die Datenqualität so ausreichend ist. Und wir werden auch von anderen Erstellern von Datenprodukten dafür herangezogen. Also man kann anhand der Daten, die wir bereitstellen, auch prüfen, wie hat sich die Datenqualität verbessert im Verlauf der Zeit und welche Daten kann man denn verlässlich verwenden und welche sind nicht so verlässlich zu verwenden.
Habt ihr dann regelmäßig auch Austausch mit der Fachabteilung, die die Daten zur Verfügung stellt, also die das Marketing-System verantwortet, dass da dann die Korrekturen auch passieren?
Genau, also wir arbeiten eigentlich sehr, sehr eng mit denen zusammen. Also regelmäßig bis täglich und haben mit denen auch zusammen Projekte zur Korrektur im Quellsystem. Also so wie wir die Daten aus dem System rausbekommen in unsere Data Landing Zone, so können wir die auch wieder zurückspielen und so Datenprobleme direkt im Quellsystem in Absprache mit den Systemadministratoren ändern.
Haben wir aus deiner Sicht, liebe Vanessa, euer oder dein, vor allem dein jetzt sozusagen, Data Game bei Zeiss vollumfänglich abgedeckt? Oder glaubst du, also was ich aus der Folge mitnehme, ist das Thema Data Mesh nochmal aus Marketing-Sicht. Man hat jetzt nochmal im Vergleich oder auch Laura ja gezeigt, wie holt ihr euch die Daten, wie verarbeitet ihr weiter, wie ist die Strecke der unterschiedlichen Daten. Besonderheiten bei euch sozusagen Richtung Marketing, dass die Datenprodukte nicht riesig sein müssen, natürlich auch in kleinen Formen, kleiner, nicht eine Zeile, aber kleinere Formen sozusagen Datenprodukte entstehen, die man weiterverarbeiten kann. Ihr sprecht viel mit den Fachabteilungen, aber auf der anderen Seite auch mit den Quellsystemen und bereitet dann sozusagen die Bereitstellung der unterschiedlichen Daten vor. Müsst natürlich sehr, sehr viel Expertise meiner Ansicht nach im Marketing haben, um zu verstehen, was jemand will und braucht und wo die Reise hingeht. Haben wir was vergessen oder ist sozusagen vollumfänglich das einmal dargestellt?
Ja, ich glaube, in so einer Dreiviertelstunde kann man das beruflich nicht ganz vollumfänglich darstellen.
Ja, das stimmt, ja.
Aber ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte auf jeden Fall gecovert.
Ja. Ich glaube, das ist jedem klar. Das habe ich auch schon mal Feedback bekommen. Das heißt, naja, du, Jonas, du sprichst ja gar nicht gar nicht so sehr technisch bis ins kleinste Detail. Und so sage ich, verstehe ich. Das können wir gerne mal machen, wenn wir es nicht im Podcast aufnehmen, weil erstens verstehen dann viele das gar nicht und wir müssten sozusagen in der Podcast-Nische Data noch viel tiefer gehen. Aber ich finde immer total spannend, so ein bisschen organisatorisch und kulturell zu verstehen, wo die Reise hingeht. Und ich glaube, das haben wir gut abbilden können.
Ja, denke ich auch.
Vanessa, zwei Fragen am Ende, die jeder Gast sozusagen ja beantworten darf, muss und soll. Was machst du oder machst du überhaupt noch was privat mit Daten? Und welchen Filmtitel würdest du ja deinem Data Game geben?
Ja. Also privat mit Daten würde ich zwar sagen, ich mache gerade noch meinen Master. Das füllt meine Abende und Wochenenden tatsächlich ganz gut aus. Da bleibt mich nicht mehr so viel Kapazität, um kleine Spielereien mit Daten zu treiben, auch wenn ich das ganz gerne mache. Aber das kann ich gerade im Rahmen meines Studiums auch machen. Da haben wir sehr coole Projekte und das macht auch sehr viel Spaß. Hier nochmal ganz neue Sachen auch auszuprobieren, vor allem mit dem Hintergrund, was man aus dem Unternehmen kennt, aber auch vielleicht, was einen privat so interessiert. Das sind die Projekte ja sehr breit gefächert. Und mein Filmtitel, der würde ich sagen, also mein Data Game ist kein Film, sondern eher eine Serie mit sehr vielen Staffeln und sehr vielen Folgen. Und ich würde die How I Met Your Data betiteln.
Ja, cool. Ja.
Ein bisschen in den Hinblick, dass es einfach ein super vielfältiges Feld ist und ganz bunt gemischt Herausforderungen, von denen man vorher vielleicht gar nicht mal was ahnen konnte. Aber man sollte auf jeden Fall immer dranbleiben und Spaß bei der Sache haben.
Cooler Titel, ja. Und vielen, vielen Dank für die Einblicke, Vanessa.
Danke dir für den coolen Podcast, Jonas. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.